Gottfried Wilhelm Leibniz, der letzte Universalgelehrte.
Morgens, wenn ich noch im Bett liege, kommen mir in einer einzigen Stunde oft so viele Gedanken, dass ich den ganzen Vormittag, ja manchmal sogar den ganzen Tag damit zubringe, sie aufzuschreiben.
Wem schon morgens so viele Gedanken in den Sinn kommen, der hat einen lebhaften Geist. Und so war er auch ein besonders umtriebiger Vertreter seiner Zunft, der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz. Gedanken hervorzubringen ist, wie Leibniz oft betont, eine lustvolle Tätigkeit. Und sie erfolgt aus eigenem Antrieb.
Heißt das, die Gedanken entstehen in einem inneren, von der Außenwelt abgeschlossenen Kosmos? Meint Leibniz das, wenn er sagt, der Geist habe keine Fenster?
Nein, nach ihm befindet sich der selbsttätige Geist in vollkommener Harmonie mit seiner Umgebung.
Es ist tatsächlich so, dass Gott die Seele oder jede andere Einheit so geschaffen hat, dass alles in ihr aus ihrem eigenen Grunde entsteht. Und doch in vollkommener Übereinstimmung mit den Dingen außer ihr.
In vollkommener Übereinstimmung mit der Außenwelt befindet sich auch ein Spiegel. Er gibt seine Umgebung getreu wieder. Doch dabei dringt nichts von außen in ihn ein. Ein Spiegel hat in diesem Sinn keine Fenster. Ebenso wenig wie der Geist, den Leibniz als lebendigen Spiegel bezeichnet. Denn er ist von sich aus bestrebt, sich zu entfalten.
Und das in Harmonie mit seiner Umgebung. Ja, sogar in Harmonie mit dem ganzen Kosmos, weil nach Leibniz alles mit allem verbunden ist. Ist das mehr als nur visionär-spekulatives Gedankenspiel?
Geboren in der Mitte des 17. Jahrhunderts, am 1. Juli 1646, gehört Leibniz in eine Zeit, in der die Erkundung der Natur im Aufschwung ist. Teleskop und Mikroskop treiben die Entzifferung der Welt im Großen wie im Kleinen voran. Galileo Galilei hatte Anfang des Jahrhunderts durch seine Beobachtungen die sonnenzentrierte Kosmologie bestätigt und war damit in die Fänge der päpstlichen Inquisition geraten. Die Philosophen dieser Zeit hätten mit Galilei kein Problem gehabt. Wichtig ist doch, dass die Welt vernünftig, rational eingerichtet ist. Und genau das wird durch Galileis Beobachtungen bestätigt. Weil diese Philosophen, namentlich Descartes, Spinoza und Leibniz, die Vernunft, die Ratio so ins Zentrum stellen, wird das 17. Jahrhundert auch als Zeit des Rationalismus bezeichnet.
Erklären diese Denker also die Welt allein aus der Vernunft? Versteht man die Welt nicht erst, wenn man auch Beobachtungen anstellt?
Das würden sie nie bestreiten. Auch Galilei hat ja Beobachtungen gemacht, die das Verständnis vertieft haben. Aber wir müssen das, was wir beobachten, also empirisch in Erfahrung bringen, auch erklären können. Was also ist der Unterschied zwischen einem Empiriker und einem Rationalisten?
Erwartet man, dass morgen wieder ein Tag sein wird, weil es bisher immer so war, so handelt man als Empiriker. Allein der Astronom urteilt darüber vernunftgemäß.
Denn der Astronom will den Zusammenhang der Einzelfälle verstehen. Ebenso versuchen Rationalisten durch ihre Philosophie das große Ganze zu verstehen. Sie beschränken sich nicht auf Einzelanalysen.
Gesellschaftlich betrachtet befindet sich Europa in einer Zeit des Umbruchs. 1648, zwei Jahre nach Leibniz' Geburt, wurde durch den Westfälischen Frieden ein Krieg beendet, der 30 Jahre lang in Europa gewütet hatte. Ein Ereignis, das Leibniz auch im Nachhinein stark geprägt haben muss und ihn auch darin bestärkt haben mag, das Leben an der Universität zugunsten der Politik und Diplomatie zu verlassen. Die Leibniz-Forscherin Hide Ishiguro vergleicht ihn mit Spinoza. Beide Denker haben einen Lehrstuhl abgelehnt, doch ihre Beweggründe waren ganz unterschiedlich. Spinoza hatte die Befürchtung, dadurch seine geistige Unabhängigkeit zu verlieren. Leibniz hingegen
wollte sich eine Position erarbeiten, die es ihm erlauben würde, seine Ideale und Bestrebungen in die Praxis umzusetzen. Er glaubte, dass die Moralphilosophie das Allgemeinwohl nur befördern könne durch Einfluss auf die Legislative und die Politik. Er glaubte nicht, dass die intellektuelle Redlichkeit notwendigerweise kompromittiert würde durch das Innehaben einer öffentlichen Position. Und so wurde er Rechtsanwalt und Diplomat und strebte eine politische Karriere an.